Als Kind kam ich einmal aus einer Kindersonntagsschule ganz empört zu meinen Eltern. Und ich berichtete, sie haben dort ein Lied gesungen und ich konnte es beim besten Willen nicht mitsingen. Denn dort hieß es in dem Lied an einer Stelle: Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit. Und ich erklärte meinen Eltern: Ich bin aber nicht ohne Gott. Also konnte ich es nicht mitsingen. Sind wir ohne Gott? Nun, für uns Christen ist das ein wichtiges Bekenntnis und ein enormer Trost. Wer an Jesus glaubt, der ist mit Gott verbunden. Der ist niemals mehr ohne Gott. Und natürlich sollte das Lied das auch nur bezeugen, aber in meiner kindlichen Einfalt habe ich verstanden, so kann ich es nicht singen, als wäre ich ohne Gott. Und doch ein paar Jahre später in meinem Leben gab es Momente, gab es Zeiten, ja, Phasen. Wenn du auf mein Leben geblickt hättest, was ich tue und was ich plane, was ich sage und was ich wünsche, dann hättest du zu Recht fragen können: Wo ist Gott in deinem Leben? Ich sehe Gott nicht in deinem Leben. Zeiten der Versuchung, der geistlichen Schwachheit, der sündigen Abwege. Ich hatte mich von Gott entfernt. Und dennoch, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, kann ich bekennen: Und dennoch, Gott war da. Er ließ mich nicht los, sondern er gebrauchte auch so manche Krisen und so manche Umbrüche in meinem Leben, um mich wieder in die bewusste Gegenwart Gottes zu ziehen und mir zu zeigen, wie sehr ich seine Gnade brauche, und zwar jeden einzelnen Tag. Auch Abraham hatte Momente, ja, Zeiten in seinem Leben. Da handelte er, als würde er gar nicht an Gott glauben, als würde er Gott gar nicht kennen, als wäre Gott nicht da. Das haben wir gelesen in 1. Mose 20, erinnert ihr euch? Wo Abraham aus Furcht und düsterer Erwartung über den König und das Volk von Gera seine Frau Sarah als seine Schwester ausgab. Und er geriet in ein ziemlich großes Schlamassel, als der König Abimelech die hübsche Sarah zu seiner Frau nehmen wollte. Genau dieser Abimelech, König von Gera, er kommt nun zu Abraham und er hat eine bemerkenswerte Beurteilung über Abrahams Leben. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Nun, kann das über dein Leben gesagt werden? Wenn jemand dein Leben anschaut, wäre das eine zutreffende Bezeichnung und Zusammenfassung: Gott ist mit dir in allem, was du tust. In dieser Predigt geht es um das Thema mit Gott in allem. Mit Gott in allem. Und den Bibeltext finden wir in 1. Mose Kapitel 21, und zwar die Verse 22 bis 34. 1. Mose Kapitel 21 ab Vers 22. Und es geschah zu dieser Zeit, da sagten Abimelech und Pichol, sein Heeroberster, zu Abraham: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Spross noch an meinem Nachkommen betrügerisch handeln wirst. Nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Da sprach Abraham: Ich will schwören. Abraham aber stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt weggenommen hatten. Da sagte Abimelech: Ich weiß nicht, wer das getan hat. Weder hast du es mir berichtet, noch habe ich davon gehört, außer heute. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech, und die beiden schlossen einen Bund. Und Abraham stellte 7 Schaflämmer der Herde beiseite. Da sagte Abimelech zu Abraham: Was sollen diese 7 Schaflämmer, die du beiseite gestellt hast? Und er sagte: Diese 7 Schaflämmer sollst du von meiner Hand annehmen, damit mir das zum Zeugnis ist, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher nennt man diesen Ort Beersheba, weil sie beide dort geschworen hatten. So schlossen sie einen Bund in Beersheba. Dann machten Abimelech und sein Heeroberster Pichol sich auf und kehrten in das Land der Philister zurück. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Abrahams Leben, es war geprägt von einer Beziehung zu Gott. Gott handelte in seinem Leben und Abraham, er wandelte mit Gott. Mit Gott in allem. Und das bedeutet erstens mit Gott im Privatleben. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Abraham lebte als umherziehender Nomade, größtenteils in diesem Herrschaftsgebiet Abimelechs, einem Streifen vermutlich von der Mittelmeerküste bis zum Rand der Negev-Wüste im Süden Kanaans. Und Abimelech beobachtete diesen Fremdling Abraham ganz genau. Er versuchte ihn zu beurteilen, er versuchte ihn richtig einzuschätzen, zu schauen, was haben wir da überhaupt für einen Fremden in unserem Land. Und seine Zusammenfassung ist: Gott ist mit dir in allem, was du tust. Wenn wir bedenken, was die allererste Begegnung mit Abraham war, ist das sehr erstaunlich, zu was für einer Schlussfolgerung Abimelech hier kommt. Abimelech machte damals bei der ersten Begegnung Abraham zu Recht schwere Vorwürfe. Er sagte ihm: Was hast du uns angetan und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Weil Abimelech im Begriff war, Ehebruch zu begehen, der Lüge Abrahams, diesem Betrug, Glauben schenkte. Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Abraham hat gesündigt gegen Abimelech und auch das Volk. Er hat großes Unheil über das Volk gebracht. Gott hat eine Strafe gegeben über das ganze Volk aufgrund dieses Betruges Abrahams und der Sünde, die daraus resultierte. Doch diese Begegnung war kein angemessenes Bild zur Einschätzung von Abrahams Charakter und Leben. Wenn wir nur diese Tage beobachten, dann hätten wir ein falsches Bild von Abraham. Mit den Jahren bemerkte Abimelech: Dieser Abraham ist ein Mann Gottes. Gott ist mit Abraham auch im Umgang mit Fehlern und Sünden. Ist es nicht das, was wir hier hieraus sehen, was wir schlussfolgern müssen aus dieser Aussage von Abimelech? Abimelech wusste, dass Abraham ein Sünder ist. Er hat es selbst bemerkt. Er hat es selbst erfahren, schmerzlich erfahren. Und dennoch merkt er: Die erste Begegnung war katastrophal. Es war, als wäre Abraham schlimmer als ein Gottloser. Doch die längere Beobachtung zeigte: Gott ist mit diesem Abraham. Auch im Umgang mit der Sünde. Abraham lernt aus seinen Fehlern. Er tut Buße. Und er wächst in Heiligung. Er lernt, seine Sünden und seine Fehler zu bekämpfen, zu überwinden. Gott hilft Abraham, Sünden zu überwinden. Und wir kennen die Grundlage dafür. Gott hat ein vollkommenes und fehlerloses Opfer vorgesehen. Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde, und zwar als ein Nachkomme Abrahams. Und in Gottes ewigem Ratschluss hat er eine Zeit bestimmt, in der Jesus durch den Staub Israels wanderte. Er ist dem Gebot Gottes in allem gehorsam. Keine Lüge kommt aus seinem Mund, kein Betrug findet sich in seinem Herzen. Und er gibt sein Leben freiwillig dahin am Kreuz von Golgatha. Und dort bezahlt Jesus die Sünden von Abraham. Und dort bezahlt Jesus die Sünden von allen Gläubigen. Von allen, mit denen Gott ist und die mit Gott sind. Dort bezahlt Jesus die Schuld vor dem heiligen und gerechten Gott. Diese Details kannte Abimelech nicht. Und auch Abraham kannte es nur in Grundzügen. Er sah den Tag Jesu und er freute sich. Aber worauf Abraham vertraute und was Abimelech beobachten konnte, war: Der Gott Abrahams hat einen Raum, um mit Sünde umzugehen. Hier gibt es einen Raum, bei dem Gott Abrahams selbst mit Sünde umzugehen. Abraham hat gesündigt, aber sein Gott hat ihn nicht verlassen. Und mehr noch, er hat Abraham zum Guten verändert seither. Gott hat nicht nur hinter Abraham aufgeräumt, er hat Abrahams Leben verändert. Dieser Gott kann mit Sünde umgehen, wie keiner sonst. Abraham war mit Gott in seinem persönlichen Leben. Ja, er war mit Gott auch mit seiner Schuld, trotz seiner Schuld. Abraham war nicht mit Gott in allem, was er tat, weil er in allem, was er tat, völlig vollkommen und sündlos war. Abraham war mit Gott gerade auch mit seiner Schuld und mit seiner Sünde. Der Gott Abrahams kann umgehen mit Sünde, kann Sünde vergeben und Menschen verändern. Abraham wusste, Gott hat einen Ort, um meine Sünde zu bedecken und zu vergeben. Und das befreit mich, das erlöst mich, das verändert mich. Mit Gott im Umgang mit Sünde. Doch nicht nur das konnte Abimelech beobachten, es war auch der Umgang mit Erfolg. Direkt zwischen dem ersten Treffen in Kapitel 20 und unserem Abschnitt hier am Ende von dem 21. Kapitel, da finden wir die Geburt Isaaks, die erfüllte Verheißung. Das, worauf Abraham und Sarah so lange gewartet haben, worauf sie gehofft haben, wo alles schien, dass es sich nie erfüllen würde. Wo vielleicht schon die Leute in Gera ein bisschen gekichert haben, also die werden noch nicht wirklich glauben, dass sie noch einen Nachkommen bekommen. Aber es erfüllte sich. Obwohl Abraham und Sarah schon so alt waren und Sarah dazu auch noch unfruchtbar war, schenkte Gott ihnen tatsächlich einen Sohn, so wie er verheißen hat. Und diese Nachricht verbreitete sich sicherlich auch bis zu Abimelech, dem König. Abraham hat tatsächlich einen Nachkommen mit Sarah gezeugt. Es war ein Zeichen großen Segens. Gott schenkt wirklich Freude. Und ja, auch in der damaligen Zeit eine Sicherheit. Wie geht Abraham um mit diesem Erfolg in seinem Leben? Ich glaube, dass nicht nur die Zeiten der Not und der Gefahr, der Unsicherheit, sondern mindestens genauso und in manchen Fällen sogar noch mehr gerade Zeiten des Erfolgs uns in Versuchung führen, von Gott abzukehren. Ich habe ein gutes Einkommen. Ich habe eine Familie. Ich habe Gesundheit. Ich habe eine Zukunftsperspektive. Wozu brauche ich eigentlich Gott? Oder vielleicht, ich brauche Gott gerade nicht. Es geht mir gut. Jetzt, in dieser Zeit, ist Gott mir nicht so wichtig. Es gibt jetzt erstmal wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Doch Abraham ist mit Gott in diesen Zeiten des Erfolgs. Er weiß, dass er es Gott zu verdanken hat. Er nennt seinen Sohn Isaak, so wie Gott es geboten hat. Und er beschneidet Isaak nach dem Bundeszeichen Gottes. Und er kann mit Sarah bekennen, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Abraham, er ist mit Gott in Zeiten des Erfolgs. Abraham wird kein Proll, kein prahlender Glücksspieler, der mit dem Erfolg allen Anstand und alle Demut abwirft. Nein, sondern Gott ist mit Abraham und Abraham ist mit Gott in Zeiten des Erfolgs. In der Zeit der Not lernte Abraham auf Gott vertrauen. Und nun in der Zeit des Erfolgs dankt Abraham Gott. Und sein Charakter bleibt auch in dieser Zeit fest. Er wird nicht überheblich. Er wird nicht selbstgenügsam. Sein Herz bleibt besonnen. Abraham ist mit Gott und Gott ist mit Abraham in allem, was er tut. Eine besondere Not zeigt sich aber auch in der Familie Abrahams. Sein ältester Sohn Ismael wird zur Gefahr für Isaak. Unruhe, Zank, Eifersucht und Streit drohen die Familie zu zerreißen. Wir haben es vor ein paar Wochen betrachtet. Nun, Abimelech mit seinem Harem wusste bestimmt, was da für Probleme aufkommen können. Unter Frauen, unter seinen Söhnen, in der Familie. Doch Abraham folgte auch hierin dem Wort Gottes, sogar entgegen seinem eigenen Wunsch. Es gefiel Abraham nicht, Hagar und Ismael in die Wüste zu schicken. Es gefiel ihm nicht. Es gefiel ihm nicht, wie Sarah diesen Vorschlag machte. Aber als Gott zu ihm sprach, folgte er dem Wort Gottes. Und Gott war mit ihm im Umgang mit der Familie. Er bewahrte Hagar und Ismael in der Wüste, wir haben es letzte Woche betrachtet. Er beschützte Sarah und Isaak an der Seite Abrahams. Abimelech konnte Mut und Entschlossenheit, aber auch Weisheit und Mitgefühl, Liebe und Fürsorge sehen in Abrahams Familie, in der Weise, wie er mit seiner Frau und mit seinen Kindern umging und wie er eine Lösung suchte für die Konflikte in seiner Familie. Ja, Abimelech konnte sehen, dass Abrahams Familie nicht konfliktfrei war. Aber er konnte sehen, Gott ist mit Abraham und Abraham ist mit Gott in allem, was er tut. Auch im Umgang mit seiner Familie. Und es führte zu Frieden. Abimelech sah kein vollkommenes Leben, kein fehlerloses und schon gar kein unkompliziertes Leben, wo alles gelingt, wo keine Schwierigkeiten aufkommen, wo es keine Probleme gibt. Aber was er sehen konnte, ist, ob gute oder schwere Zeiten, ob Fehler oder Erfolge, ob Freude oder Traurigkeit, Gott ist mit dir in allem, was du tust. In allem suchst du Gott, in allem richtest du dich aus nach Gott und seinem Wort. In allem hat Gott das letzte Wort. In allem hilft dir Gott. Und du vertraust auf Gott. Abraham, ich sehe, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Nun, ist das ein Zeugnis, das dein Nachbar, dein Mitarbeiter, dein Bekannter von dir geben kann? Ist das etwas, was du selbst erlebst in deinem Leben? Gott ist mit mir in allem, was ich tue. In guten und in schweren Zeiten. Bist du mit Gott, wenn die Dinge anders laufen, als du dir wünschst? Oder rückt Gott und sein Wort dann aus deinem Sinn, weil deine Probleme dich so beschäftigen, weil alles andere plötzlich wichtiger wird und Gott keine Bedeutung mehr hat? Und das, was Gott sagt, plötzlich nicht mehr für dein Leben gilt, weil deine Wünsche und deine Pläne so anders sind als das, was im Wort Gottes steht. Ist Gott mit dir und bist du mit Gott, wenn du mit deinen eigenen Fehlern konfrontiert bist? Oder versuchst du es nur so schnell wie möglich zu verdecken, damit der Nächste es nicht sieht? Versuchst du dich selbst zu rechtfertigen, damit der andere bloß nichts gegen dich sagen kann? Prägt Gott in deinem persönlichen Leben deinen Charakter? Heiligt Gott dich in guten und in schweren Zeiten, in Nöten und im Erfolg, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Umgang mit deinen Kindern? Ist Gott da und prägt er dich und lehrt er dich und formt er dich? Und ist es Gott, der in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben Zufriedenheit und Dankbarkeit und Demut fördert, wie bei Abraham? Fördert Gott in dir Fleiß und Weisheit, Frieden und Genügsamkeit? Und stell dir einmal die Frage, gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen Gott scheinbar außen vor ist? Wo niemand ehrlich und wahrhaftig sagen kann und wo du selbst nicht sagen kannst, hier ist Gott mit mir. In deinen Hobbys? In deiner Ehe? In deiner Familie? Prüfe und beschaue dein eigenes Privatleben. Lebst du mit Gott in deinen Nöten und Erfolgen, im Umgang mit Fehlern und mit Schwierigkeiten? Kann jemand sagen, ja, er ist ein Sünder, aber Gott ist mit ihm darin. Er weiß, er findet einen Ort, mit seiner Sünde umzugehen. Er hat einen Ort der Vergebung. Und er hat eine Kraft der Heiligung. Wachse in der Kenntnis Gottes. Wandle mit Gott in allem, was du tust. Zweitens, mit Gott im öffentlichen Leben. Abimelech sagt zu Abraham, so schwöre mir nun hier bei Gott. In unserem Text sehen wir, dass nicht nur Abrahams Privatleben Kennzeichen dafür gab, dass Gott mit ihm war, sondern dieser Text, es geht um ein öffentliches, um ein offizielles Abkommen, um einen Bund, den der König mit Abraham beschließt. Abimelech merkt nämlich, dass das Verhältnis zu Abraham gar nicht so richtig offiziell geklärt ist. Vor ein paar Jahren hatte er ihm erlaubt, in seinem Land zu leben. Aber es gab keine Verbindlichkeit, keine konkreten Verpflichtungen, kein Abkommen, kein Bund zwischen ihnen. Und nun, da Abraham wächst, seine Familie wächst, er hat sogar einen richtigen Nachkommen, will er einen Bund mit Abraham schließen. Und wir können hier verfolgen, was es heißt, mit Gott im öffentlichen Leben zu sein. Abraham ist zum einen bereit zur Verantwortung. Obwohl er nur ein Fremder ist in dem Land, das heißt sogar nur eingeschränkte Rechte und Befugnisse hatte, ist er bereit, Pflichten dem König gegenüber zu übernehmen. Er ist bereit zu schwören. Er ist bereit, seine Treue, seine Aufrichtigkeit und Loyalität dem König gegenüber zu versprechen. Und das Ganze vor Gott. Es hat etwas zu tun mit der Weise, wie er vor Gott lebt. Seine Beziehung zu Abimelech ist nicht etwas, womit Gott nichts zu tun hat. Wo Abraham sagt, okay Gott, das geht nur Abimelech und mich was an. Das ist ein bisschen Papierarbeit. Das ist nur etwas Öffentliches, es ist nur etwas Rechtliches. Ein paar Paragraphen, die wir miteinander besprechen müssen. Nein, Abraham schwört vor Gott. Es hat etwas zu tun mit seinem Zeugnis und mit seinem Leben vor Gott. Ja, Gott soll sogar Zeuge sein für diesen Bund, den Abraham eingeht. Abimelech erinnert ihn daran, dass er ihm Gutes erwiesen hat. Dass Abimelech Abraham Gutes getan hat. Er sagt, ich habe die Gnade erwiesen. Und er fordert jetzt von Abraham, handle nicht betrügerisch an mir oder an meinen Nachkommen. Nun, das muss wehgetan haben, dem Abraham. Nach so ein paar Jahren, das muss ein Stich gegeben haben. Denn Abimelech hatte Grund dafür, das zu sagen. Handle nicht betrügerisch an mir. Abraham, du weißt, das hast du schon getan. Aber ich habe dir Gnade erwiesen. Ich habe dir Gutes getan. Und ich bitte dich, verpflichte dich zur Aufrichtigkeit. Verpflichte dich zur Treue vor Gott mir gegenüber. Die erste Begegnung war Abrahams Betrug. Was für ein schreckliches Zeugnis für einen gläubigen Mann. Aber Abraham erkennt das an und ist bereit, in Dankbarkeit Pflichten gegenüber dem König zu übernehmen, obwohl niemand ihn wirklich dazu zwingen konnte. Er hätte sogar sagen können, Abimelech, weißt du, eigentlich ist das alles mein Land. Mein Gott hat mir das ganze Land gegeben. Also, du könntest mich König nennen. Ich werde dir gar nichts versprechen. Ich bin nämlich König und du hast mir gar nichts zu sagen. Und es kommt der Tag, da ist all das, was dir gehört, gehört an mir. Gott hat es mir versprochen. Aber das ist nicht Abrahams Haltung. Abraham weiß, diese Zeit ist noch nicht gekommen. Gott hat es mir verheißen, aber ich habe gelernt, geduldig zu sein. Gott hat es mir versprochen, aber ich habe gelernt, auf die Zeit Gottes zu warten. Jetzt ist die Zeit, den niedrigen Weg zu gehen, im Vertrauen auf Gott. Und hier ehrt es Gott mehr, sich unterzuordnen, Verantwortung und Pflichten anzuerkennen in Treue und Aufrichtigkeit. Und das ist das, was Abraham hier tut. Er schwört vor Gott. Er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen im öffentlichen Leben, als Zeugnis für Gott. Und mehr noch, dieser Bund, er bestätigt das Bestreben nach Frieden. Es gehört zu dem Zeugnis Abrahams, dass Gott mit ihm ist, dass er Frieden sucht, wo es möglich ist. Abimelech, er kommt nicht allein zu Abraham, sondern mit seinem Gesellen Pichol. Übrigens sind das beides vermutlich eher Titel als Personennamen. Auf jeden Fall war dieser Pichol militärischer Anführer, der Oberste des Heeres. Und das hat schon einen etwas bedrohlichen Zug, oder nicht? Vielleicht gab es hier durchaus eine gewisse Anspannung. Will Abimelech mich hier drohen? Er kommt hier mit dem Heeroberst Was machen Sie denn, wenn ich Nein sage? Nun, immerhin, Abraham hatte auch seine Möglichkeiten, eine kleine Armee aufzustellen mit seinen Dienern, wie er bei der Befreiung von Lot bewiesen hat in 1. Mose 14. Doch dieser Bund, den Abraham mit Abimelech vor Gott beschließt, ist ein Bund des Friedens. Er ist bereit, für den Frieden sich einzusetzen, einzubringen. Und er lässt es sich sogar etwas kosten. Er sagt nicht, okay, Abimelech, ich bin bereit einzuwilligen, wenn du mir nochmal großen Reichtum schenkst. Nee, merkwürdigerweise ist es umgekehrt. Abraham gibt dem Abimelech zum Beweis seiner Bereitschaft, für den Frieden etwas zu investieren, Schafe und Rinder. Abraham lässt es sich etwas kosten. Er gibt Abimelech etwas, obwohl Abimelech etwas von ihm will. Er will Frieden, einen Bund. Und anstatt dafür etwas zu erwarten oder zu verlangen, gibt Abraham dem Abimelech und sagt, das ist der Beweis dafür, dass ich wirklich Frieden suche. Dass ich es ernst meine mit meinem Schwur. Und damit bezeugt Abraham, ich plane keinen Aufruhr. Mich verlangt es nicht nach Macht. Ich will nicht heimlich deine Stellung untergraben. Ich bin bereit, mich unterzuordnen. Ich bin bereit, dich anzuerkennen, obwohl ich nur ein Fremder bin. Er wird keine geheimen Verbindungen aufbauen, keine politischen Ränke schmieden, nicht versuchen, heimlich in seinem Zelt Gespräche zu führen, um Einfluss zu gewinnen bei anderen, die unzufrieden sind in Gera, um dann irgendwann die Macht umzuwerfen, den Thron umzuschmeißen von Abimelech. Nein, er bestätigt hier, ich werde dir nicht in den Rücken fallen. Ich verpflichte mich zum Frieden, zur Treue. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil. Ich möchte die Möglichkeiten dieses Landes nicht einfach nur für mich ausnutzen. Ich bin bereit, zum Frieden beizutragen. Obwohl ich ein Fremder bin. Ich bin bereit, dich, Abimelech, zu unterstützen, den Schutz des Landes und des Volkes zu bewahren. Obwohl ich ein Fremder bin. Paulus schreibt den Römern, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und in dieser Zeit ist Abraham ein Vorbild dafür. Er ist ein Vorbild dafür. Doch er ist dadurch nicht mundtot oder zur Untätigkeit gezwungen, sondern er bringt auch berechtigte Kritik. Abraham stellt Abimelech zur Rede wegen des Brunnens, den Abraham gegraben hat. Aber Abimelechs Knechte haben ihn für sich beansprucht. Das ist gegen das Recht. Wer eine Wasserstelle ausmacht und einen Brunnen gräbt und befestigt, der hat auch das Recht an dem Wasser zur damaligen Zeit. Und Wasser war kostbar, ja, es war die Lebensquelle in der Wüste, kostbarer als Gold und Silber, das kann man nämlich so schlecht trinken. Und hier ist also wirklich ein Unrecht geschehen, wirklich eine Not, nicht nur irgendwie eine Lappalie, sondern etwas, was bedrohlich war, was einen großen Mangel ausmachte. Und Abraham, er prangert es an, er stellt Abimelech zur Rede. Ich habe den Wasserbrunnen gegraben und deine Knechte, sie haben ihn mir weggenommen. Aber dabei ist es bemerkenswert, dass Abraham sich Zeit gelassen hat. Wisst ihr, Abimelech, er wundert sich, ich habe bis heute nicht davon erfahren. Warum hast du mir nicht schon früher davon berichtet? Warum hast du mir nicht früher schon gesagt, wer das getan hat? Ich weiß davon ja gar nichts. Das bedeutet, Abraham hat sich Zeit gelassen. Er hat zunächst einmal Geduld bewiesen. Abraham war geduldig und besonnen in seiner Kritik, obwohl dieses Unrecht groß war. Und außerdem stellt er Abimelech zur Rede. Er beklagt sich, aber er verurteilt den König nicht vorschnell, sondern er lässt ihm Gelegenheit, sich zu äußern. Es ist interessant, wie Mose das hier aufschreibt. Er stellt ihm zur Rede wegen der Knechte Abimelechs. Also er präsentiert ihn dem Fall. Er sagt nicht sofort: Abimelech, du hast mich hintergangen. Deine Knechte haben in deinem Auftrag meinen Wasserbrunnen einfach an sich geraubt. Was bildest du dir eigentlich ein, was du für einen Recht hast? Nein, er stellt ihn zur Rede. Er sagt: Hier ist ein Unrecht geschehen. Und ja, Männer, die zu dir gehören, deine Knechte, sie haben mit Gewalt den Brunnen genommen, den ich gegraben habe. Abimelech, kannst du etwas dazu sagen? Kannst du dazu ein Urteil geben? Ich stelle dich zur Rede, ich beklage mich darüber. Aber er verurteilt nicht vorschnell. Und Abimelech erklärt, wie gesagt, dass er davon gar nichts wusste. Es ist etwas ganz Neues für ihn ist. Nun, wir können nicht beurteilen, ob das wahr ist oder nicht. Mose schreibt nicht auf. Er wusste nämlich wirklich nicht, was geschehen war. Oder er sagte nur, dass er es nicht wusste. Es ist beides möglich. Abraham wusste wahrscheinlich auch nicht genau, ob Abimelech es wusste oder nicht. Aber Abraham, er spricht es an, was angesprochen werden musste, und ist wohlwollend und beherrscht. Denn es geht ihm auch um das Zeugnis Gottes. Er will nicht betrügerisch handeln und auch nicht verleumden. Er hat aber nicht nur Kritik, er hat auch einen Lösungsvorschlag für das Problem. Und auch das ist bemerkenswert. Obwohl er selbst den Brunnen gegraben hat, gibt Abraham Abimelech 7 weitere junge Lämmer, die als Zeuge und Erinnerung dienen sollen, dass Abraham den Brunnen gegraben hat. Abraham gibt Abimelech gesondert 7 Lämmer und sagt: Okay, hier ist ein Unrecht geschehen. Ich habe den Brunnen gegraben, deine Knechte haben ihn mir weggenommen. Wir müssen das klären. Hier mein Vorschlag. Ich gebe dir 7 Lämmer. Und die sollen bestätigen und als Zeuge sein, als Erinnerung für dich: Diesen Brunnen habe ich gegraben. Und sie schwören darauf. Abimelech geht darauf ein. Und die Sache wird friedlich bereinigt. Und daher kommt der Name Beersheba, was am besten mit Schwurbrunnen übersetzt werden kann. Abraham bringt berechtigte Kritik hervor, aber er sorgt auch für eine gute Lösung. Und dieser Brunnen, Beersheba, steht seither für eine geregelte Beziehung. Für einen Konflikt, für einen öffentlichen Konflikt, der in Gutem bereinigt werden konnte. Nun, in dieser Zeit können wir von Abraham lernen. Es ist in diesen Tagen nicht nur eine gesundheitliche Anspannung, sondern auch zunehmend eine politische und soziale Anspannung verbunden. Und ich warne eindringlich vor einer Politisierung der Predigt, denn dann wird auch das Evangelium politisiert. Dann sucht man auch die Rettung und die Hoffnung auf politischen Wegen, und das entspricht nicht dem Weg Gottes. Und das entspricht nicht dem Zeugnis für Gott. Aber mit Gott in allem zu sein, heißt auch, selbst wenn wir nicht von dieser Welt sind, obwohl wir Fremde sind, Fremdlinge in dieser Welt, so sind wir doch in dieser Welt. Und in dieser Welt als Christen sind wir auch Bürger mit Rechten und mit Pflichten. Und hierin können wir Gott ehren. Oder in der Kehrseite ihn verlästern. Das Neue Testament, es sagt einiges zu den Grundsätzen, wie wir als Christen im öffentlichen Leben und gerade auch in Bezug zur Regierung leben sollen, indem wir Gott nicht aus den Augen verlieren. Indem wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und nicht zu sehr auf politische Veränderungen. Und die Stichpunkte hier von Abraham fassen es ganz gut zusammen. Dankbare Treue. Die Obrigkeit ist von Gott zum Guten eingesetzt. Wir sollten es achten und ehren. Und was unseren Teil angeht, suchen, treu und aufrichtig zu handeln als Bürger. Einsatz für Frieden. Sucht nicht den Krieg oder die politische Aufruhr. Wir haben so passend gelesen in der Schriftlesung, dass Paulus sagen konnte vor dem römischen Statthalter: Ich habe keinen Aufruhr verursacht. Einsatz für Frieden. Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir dürfen die Maßnahmen und Mittel nicht vertauschen. Einsatz für Frieden, aber auch geordnete Kritik. Christen haben für große sozialpolitische Veränderungen gesorgt in der Geschichte der Kirche, indem sie geordnete und gute und friedliche Lösungswege bereitet haben und es sich etwas haben kosten lassen. Abschaffung der Sklaverei, Einsatz für Frauenrechte, Wert des Lebens auch für Kranke und Behinderte und so vieles mehr. Es kommt aufgrund der geordneten Kritik und eines aufopfernden Einsatzes von Christen. Aber nicht, weil sie das Evangelium vertauscht haben mit sozialem Aktivismus. Nicht in einem falschen Vertrauen auf politische Macht, nicht durch eine falsche Vermischung von Kirche und Staat, sondern als Christen in politischer Verantwortung, als Bürger, bei denen man sehen konnte, Gott ist mit ihnen in allem, was sie tun. Und drittens, mit Gott im Glaubensleben. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn des ewigen Gottes an. Unser Text endet mit einem wunderbaren Hinweis auf das Glaubensleben Abrahams. Und ja, wer hätte es gedacht, Gott war mit Abraham und Abraham war mit Gott nicht nur im privaten Leben, nicht nur im öffentlichen Leben, sondern sogar im Glaubensleben. Das sehen wir am gottgerichteten Gebet. Gott ist mit Abraham im Glaubensleben. Und nun, man sagt natürlich, also wo denn sonst? Ist das Glaubensleben nicht immer mit Gott? Und die traurige Antwort ist nein. Wenn wir das Glaubensleben mal generell als Religiosität oder als Spiritualität fassen, da ist viel zu oft Gott nicht dabei. Jesus prangerte das an. Ihr naht Gott mit den Lippen, aber euer Herz ist fern von ihm. Ein geheuchelter Gottesdienst, ein leerer Gottesdienst. Aber hier bei Abraham ist es nicht nur leere Tradition, es ist nicht nur totes Ritual. Abraham rief den Namen des Herrn an. Er rief Jahwe an, den Bundesgott, den Gott, der sich persönlich dem Abraham geoffenbart hat. Und er hat einen Namen. Abraham, er rief den Namen des Herrn an. Gott hat einen Namen, weil er persönlich ist. Er ist keine Kraft, keine kosmische Energie, nicht irgendwie enthalten in aller Materie, sondern Gott kann angesprochen werden, weil er persönlich ist. Er hat einen Namen, sodass er angerufen werden kann. Er ist der Herr, der sich selbst nennt, ich bin, der ich bin. Gott Jahwe. Und Abraham, er betet, indem er den Namen des Herrn anruft. Es ist nicht nur ein Selbstgespräch, es ist nicht nur irgendwas auswendig Gelerntes, was er so vor sich hinsäuselt, sondern er betet wahrhaftig zu Gott. Gott ist mit ihm im Glaubensleben. Er naht Gott. Er kommt Gott nah. Er betet zu seinem Gott, den er kennt. Er kennt Gott. Und Name bedeutet in der Bibel auch noch mehr als nur die Anrede, sondern der Name meint alles, was Gott ist und wie er sich zeigt, wie er sich geoffenbart hat, entsprechend seinem Wort und mit all seinen Eigenschaften. Sein ganzes Wesen steckt in seinem Namen. Gott ist ein persönliches Wesen und wer den Namen Gottes anruft, er ruft Gott an, den er kennt. Und das heißt, Abraham dankt Gott und preist Gott dafür, dass er mit ihm ist in allem, was er tut. Er erkennt Gottes Wesen und Eigenschaften in seinem ganzen Leben, so wie Gott mit Abraham umgeht, in seinem Privatleben, in seinem öffentlichen Leben, in seiner Sünde und seinen Erfolgen, in all den Umständen, die ihn betreffen. Er ruft den Namen Gottes an, weil er dankbar ist und erkennt, ich merke, du bist mit mir. Und ich lerne dich immer besser kennen in all den unterschiedlichen Bereichen meines Lebens. Er kann Gott danken für den Frieden mit Abimelech und für das gelöste Problem mit dem Brunnen. Abraham bringt es dankbar und anbetend vor den Herrn. Er ruft den Namen des Herrn an. Und neben dem Gebet finden wir auch ein gottgerichtetes Bekenntnis. Abraham pflanzt einen Baum, eine Tamariske. Ich habe gelesen, ich hoffe, die Landschaftsgärtner hier können es vielleicht bestätigen, dieser Baum wächst in Wüstengegenden, denn er hat kleine, schuppige, spitze Blätter, sodass dieser Baum Hitze gut ertragen kann und nicht vertrocknet. Er hat aber viele von diesen kleinen Blättern und spendet daher viel Schatten. Und das Besondere ist, es ist ein immergrüner Baum, ja, so wie ein Nadelbaum. Eine Tamariske wirft ihre Blätter nicht ab, sondern ist das ganze Jahr über grün und spendet Schatten. Das ist von Nutzen in der Wüste. Aber dabei ruft Abraham nicht nur den Namen Gottes an, sondern er pflanzt, während er, oder es wird hier in einem genannt, er ruft den Namen Gottes an, nachdem er eine Tamariske gepflanzt hat. Und dabei gibt er Gott einen neuen Namen, El Olam, Gott der Ewige, Gott der Ewige. Abraham hat das schon einmal getan, in der Begegnung mit dem König von Sodom, dem es um Macht und Geld ging, da rief er Gott El Elyon, Gott der Höchste. Und hier ruft er Gott den Ewigen an. Das bedeutet, dieser Baum und der Name, sie sind ein Bekenntnis in dieser Situation. Ein Glaubensbekenntnis, wenn man so will. Es ist das Bekenntnis, Gott, allein in dir ist wahrer und bleibender und sicherer Schutz. Ich freue mich über diese zeitlichen Frieden mit Abimelech, über diesen zeitlichen Bund, der irdischen Schutz und momentanen Frieden gewährleistet. Ich freue mich daran. Aber der Bund mit Abimelech wird nicht immer grünen. Aber deine Treue, Herr, denn du bist Gott der Ewige. Du bist immer kräftig, immer treu, immer gut. Deine Gnade hört niemals auf und die Tamariske ist wie eine Erinnerung, wie ein Beispiel dafür, wie ein sichtbarer Gegenstand, der Abraham daran erinnern konnte. Oh, all das, was Abimelech mir bieten kann, vergeht. Aber das, was Gott schenkt, bleibt ewig. Gott ist Jahwe, Gott der Ewige, El Olam. Und das führte auch Abraham zu Gott gerichtete, ruhige Gewissheit. Im letzten Vers heißt es hier, Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Satz im Leben Abrahams, denkt ihr nicht auch? Abraham, der Nomade, von dem wir nur gelesen haben, wie er umherzieht, vom Osten zum Westen, von Norden zum Süden und wieder zum Norden und hin und her und immer wieder war er auf Reisen, immer wieder in anderen Gebieten. Und hier heißt es plötzlich, er hielt sich lange Zeit, viele Tage in diesem Land auf. Er gräbt einen Brunnen, er pflanzt einen Baum, er hält sich lange an einem Ort auf und das zeugt von einer Ruhe, zu der er gefunden hat. Und zwar nicht nur einer äußeren Ruhe, sondern auch einer inneren Ruhe. Diese Ruhe, sie liegt nicht nur an Abimelech, sondern Abraham findet Ruhe in Gott, selbst in einem fremden Land. Er findet Ruhe in Gott. Er kommt innerlich zur Ruhe. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Und er kann sein Leben in ruhiger Gewissheit, in Genügsamkeit und Zufriedenheit führen. Er lässt sich nicht panisch aufschrecken oder in Sorgen verjagen, weil er Ruhe gefunden hat in der Gegenwart Gottes. Weil er Ruhe darin gefunden hat, dass Gott mit ihm ist in allem, was er tut. Lasst uns von Abraham lernen, die alltäglichen Hilfen und Dinge mit Dankbarkeit vor dem Herrn zu bringen. Wenn du abends nach einem vollen Tag zur Ruhe kommst, bete den Namen des Herrn an und bringe das, was gelungen ist, dankbar und anbetend vor ihn und bemerke, alles Gute kommt von dir, dem Vater des Lichts. Und das, was noch unsicher ist, was dich betrübt, was dich vielleicht unruhig macht, bring es in Vertrauen vor Gott, indem du weißt, Gott ist zuverlässiger als jeder Mensch. Gott ist ein Schutz, sicherer als jede Versicherung. Sicherer als jeder menschliche Vertrag. All das, was mir diese Welt bieten kann, ist nichts im Vergleich zu der Treue Gottes, zu dem Segen Gottes, mit dem er uns gesegnet hat in Christus. Setze deine Hoffnung auf Gott und finde Ruhe darin. Lass nicht zu, dass dein Privatleben oder das öffentliche Leben und die äußeren Umstände dein Glaubensleben vertrocknen lassen. Sondern umgekehrt, lass das, was dich beschäftigt, lass es dazu führen, dass du es vor den Herrn bringst, vor El Olam, Gott dem Ewigen. Und komme vor ihm zur Ruhe. Rufe seinen Namen an und bitte ihn, lass mich mehr von dir erkennen. Hilf mir, dich mehr zu erkennen in den Umständen, in denen ich gerade bin. Dass ich dir danken lerne und ein Zeugnis geben kann von dir in allem, was ich tue. Bist du rastlos in deinem Herzen? Umhergetrieben von Sorgen und Ängsten? Jede neue Nachricht beschwert ein Herz, jeder neue Tag lässt deine Hoffnung sinken. Abraham hatte Grund zum Sorgen. Vor ihm stand ein Heeroberster und Abimelechs Knechte waren nicht immer freundlich gesinnt. Vielleicht war der König noch nicht mal aufrichtig. Wie lange wird er dort im Frieden wohnen können? Aber fester als der Schwur Beerschebas ist der ewige Gott, der bei seinem eigenen Namen geschworen hat, dass er Gnade erweisen wird an denen, die mit Christus verbunden sind. Und er ist der ewige Gott. Seine Treue gebricht nicht, seine Gnade vergeht nicht, wie die Blätter im Winter. Er ist immer grün, er ist immer treu, immer wahrhaftig. Christliche Seele, finde Ruhe in dem Namen des ewigen Gottes, der dich errettet hat. Lass dein Herz nicht aufgewühlt und unruhig sein und dich zur Sünde oder zum Betrug verleiten, sondern bewahre Aufrichtigkeit und bewahre Treue und bewahre deinen Blick auf den Herrn. Und wenn du sagst, es läuft alles gut, es ist alles wunderbar, du musst dich nicht zu sorgen, du hast all das, was du willst, dann zeig mir deine Tamariske. Dann zeig mir dein Bekenntnis des Lobes Gottes in diesem. Dass es dich zur Anbetung führt. Dass deine Ruhe und deine Gewissheit, dein Frieden nicht auf den Umständen dieser Welt ruht, sondern weil du siehst, all das ist vom Herrn. All das ist vom Herrn. Und wenn du Gott nicht kennst, schau auf solche, die Gott kennen. Frage sie, lerne von ihnen. Was heißt es, dass Gott mit dir ist in allem, was du tust? Wie kann ich dahin kommen? Wie kann ich Christus finden, sodass auch ich sagen kann, Gott ist mit mir in allem, was ich tue? Und die Antwort findest du hier, in diesem wichtigsten Buch der Erde. Die Antwort findest du am Kreuz von Golgatha. Da ist der Ort, wo Gott mit Sünde umgeht und wo wir Gott nahe kommen können. So lasst euch ermutigen, auf den Herrn zu schauen und mit Gott zu sein in allem, was ihr tut. Amen.